Weiß jemand, was wir jetzt gerade gesehen haben? Ihr dürft es ruhig beantworten. Es gibt ja schon mal. Hier steht schon mal Menora. Das Ganze war gleich am Anfang die Stiftshütte. Und es ist mir, ich weiß gar nicht, wodurch auch immer, Gott mir hat mir den Anschluss gegeben, auch dass ich heute Morgen über die Symbolik der Menora sprechen sollte und einige Gedanken auch zur Stiftshütte weitergeben sollte und ihre geistliche Bedeutung auch für uns. Auch vielleicht unter dem Aspekt, dass man das Alte Testament nicht so wertschätzend oft betrachtet und ich immer wieder mitbekomme, dass Gemeinden das sogar ablehnen, sich mit dem Alten Testament auseinanderzusetzen, was ich grundlegend für falsch halte, weil das Alte Testament ist die Grundlage, auf dem wir stehen, auf dem das ganze Judentum steht. Und damit letztendlich auch das Christentum steht. Und wer das Geheimnis und auch die Schönheit und auch die großartige Symbolik des Alten Testamentes nicht verstanden hat, der kann vieles vom Neuen Testament überhaupt nicht verstehen. Und deswegen ist es mir einfach ein Bedürfnis, heute Morgen uns das ein wenig nahe zu bringen. Gott spricht durch Bilder, durch Gleichnisse, durch Symbole. Hauptsächlich darum, damit wir ihn verstehen können. Und man muss einfach ganz ehrlich sehen, unser Verstand ist begrenzt und Gott ist unendlich. Ja, er ist grenzenlos, er ist nicht gebunden an Raum und Zeit. Und dann ist das diese herausragende Sache, abstrakte, für uns abstrakte Begriffe uns verständlich zu machen, damit wir es verstehen. Stellt euch vor, beispielhaft, Menschen vor 200 Jahren und früher, vielleicht muss man sogar 300 Jahren früher gehen, die Vorstellung, dass wir Menschen durch den Raum fliegen. Mein Sohn war jetzt in Japan. Ist innerhalb von einem Tag von Japan nach Deutschland wieder gekommen. Ein Tag. Also exakte Flugzeit waren, glaube ich, so 16 Stunden. Was für eine Gewaltigung. Und dann versuch das mal jemandem zu erklären, wenn du versetzt würdest, 300 Jahre vor deiner Zeit. Und zu erklären, eines Tages werden Menschen durch die Lüfte fliegen. Was für ein Bild nimmt man? Den Vogel. Und sagt hier, so wie ein Vogel durch die Lüfte fliegt, werden Menschen eines Tages fliegen. Und nicht nur, dass der Vogel für sich allein fliegt, sondern er hat den ganzen auf dem Huckepack dann noch, dann teilweise mehr als 100 Leute, hunderte von Leuten dann auch da. Und so muss man sich das vorstellen. Und Gott gebraucht, auch Jesus gebrauchte Gleichnisse und Bilder, um uns das verständlich zu machen, dass Gottes Perspektive oder ja seine Gedanken uns verständlich zu machen, in Licht, Brot, Wasser, auch im Bild des Hirten, im Psalm 23, Gottes Perspektive uns klar zu machen. Und auch die Stiftshütte ist voll von Symbolik, wobei ich mich nicht heute auf die Stiftshütte insgesamt, also als Besonderes, konzentrieren möchte, sondern hauptsächlich auf die Menora. Und das Besondere an der Stiftshütte war, dass sie ein transportables Heiligtum war und diente als Zelt der Begegnung. Und was war das Ziel eigentlich? Eine zweifache Symbolik. Einmal sollte es ein Abbild des Himmels sein. Alles, was die Bibel im Alten Testament auch bildhaft zeigt, sind Abbilder aus dem Himmlischen. Und das Zweite ist, Gott wollte damit ausdrücken, ich möchte Beziehung sein, ich möchte mitten unter euch sein. unter seinem Volk sein. Und letztendlich ist es ein Vorläufer und Bild auf Jesus, der inmitten seines Volkes der Menschen lebte, um ihnen als Weg, Wahrheit, Leben zu begegnen. Und er der einzige Weg ist zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, heißt es im Wort Gottes. Es war der Ort, wo Gott dem Menschen nahe sein wollte. Nicht distanziert im Himmel, fern von den Sorgen, Nöten und Problemen deines und meines Lebens, sondern mitten unter seinem Volk. Und so stehen tatsächlich alle Gegenstände in der Stiftshütte für geistliche Wahrheiten und eben in besonderer Weise die Menora. Vielleicht möchte ich noch in zwei Gedanken, komme ich gleich zu, damit ich nicht das vorwegnehme. Wir lesen zum Beispiel im 2. Mose 25, 31 bis 40 einiges darüber. Ich werde jetzt die Texte jetzt nicht lesen, sondern einfach mal ein wenig versuchen zu erklären. Die Menora war im Heiligtum, die Stiftshütte war in zwei Bereiche aufgeteilt, im Heiligtum und im Allerheiligsten. Und die Menora selbst stand im Heiligtum und es war ein ständiges Licht, das immer brennen sollte als Zeichen für Gottes Gegenwart, damit das Volk wusste, Gott ist immer bei ihnen, er ist immer an ihrer Seite. Und es war der wertvollste Gegenstand in der Stiftshütte. Das Besondere ist, dass die Menora in einem Stück verarbeitet wurde. Das heißt, sie wurde aus reinem Gold gefertigt, 35 Kilo übrigens, ja, damit ihr eine Gewichtsvorstellung habt, 35 Kilo, geschätzter Wert heute 4 Millionen Euro. Sie hatte 7 Arme, die mit Mandelblüten verziert wurden. Und das Besondere war, dass es kein Guss war, sondern es nicht geformt wurde, sondern dass die Menora geschlagen wurde. Kommt gleich noch von der Bedeutung her, werde ich noch einiges dazu sagen. Die geistliche Symbolik der Menora war zum einen Licht, Weisheit, aber auch Lehre. Sie ist eine Symbolik dafür, für das Licht Gottes, das in die Finsternis scheint. Und ein Bild darauf, auf Jesus, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Und eigentlich auch auf uns, ein Bild darauf, dass auch wir Licht, das Licht in die Finsternis tragen sollten. Jeder einzelne von uns ist als Licht und Salz der Erde berufen. Ja, und selbst das kleinste Licht, wenn es in der Dunkelheit ist, scheint hell. Ist so? Also jeder einzelne von uns, egal wie er sich heute sieht, ob er sich als wertvoll sieht und als lichtstark oder eben nicht, spielt keine Rolle. Du bist Licht. Und wo immer du bist, scheint dieses Licht. Und du scheinst etwas davon aus, strahlst etwas aus von der Herrlichkeit Gottes. Das Gold steht für Reinheit, für Wert, für Beständigkeit. Besonders Gottes Beständigkeit, uns auch zu begegnen. Und auch wir, das heißt, das lesen wir im Korintherbrief, dass wir im Gold geläutert werden. Das heißt, wir selbst stehen jetzt nicht im Gericht, in dem Sinne, dass wir in das Endgericht kommen, sondern dass wir als wiedergeborene Christen, wie durch Gold geläutert werden, geheiligt, gereinigt werden. Das ist der Blick Gottes dazu. Und er steht für Ewigkeit. Ja, dass wir auch eines Tages eine Ewigkeit in göttlicher Herrlichkeit leben dürfen. Und glaubt mir, wenn ich die Offenbarung lese und davon lese, dass es die Straßen aus Gold geht, dann kann man sich etwas vorstellen, dass es wunderschön in der Ewigkeit sein wird, oder? Amen. Glaube ich auf jeden Fall. Und die 7 Arme stehen für Gottes Vollkommenheit und Fülle, stehen auch für die Schöpfung. der Welt in 7 Tagen. Und der 7. Arm dieses Leuchters, der steht für den Schabbat und soll uns daran erinnern, dass jeder von uns auch einen Tag der Ruhe haben soll, wo er zur Ruhe kommt, wo er Gott auch begegnen soll. Dafür ist der Schabbat ja gedacht. Ruhe zu haben, um Gott ganz persönlich zu begegnen. Die Menora erinnert zum einen auch an den Baum des Lebens. Warum? Dass wir zur Ewigkeit berufen sind. Und zum anderen erinnert die Menora an den brennenden Dornbusch. Gott ist heilig. Und ihm zu begegnen, bedeutet es, auf heiligem Boden zu stehen. Ja? Wir können Gott nur begegnen, indem er uns heiligt. Und warum heißt die Gemeinde Gemeinde? Weil wir die Ausgesonderten sind, geheiligt, Gott zu begegnen. Das ist eigentlich der Sinn des Ganzen. Wir sind geheiligt, damit wir ihm begegnen können. Und die Menora ist bis heute das zentrale Symbol der jüdischen Identität. Was steht vor dem Parlament? Ein 7-armiger Leuchter. Und dieser 7-armige Leuchter bedeutet eigentlich, Gott ist mit uns, Gott ist bei uns. Sein ewiges Licht scheint immer noch. Und wenn wir dann den Leuchter uns anschauen, die Mandelbaumsymbole bedeutet aufblühen. Das heißt, als Zeichen der Hoffnung und des Lebens und Erfüllung der Zusagen und Verheißungen Gottes. Dazu Jeremia 1-11 möchte ich kurz lesen. Dann fragt er mich, Jeremia, was siehst du dort? Und er sagt, einen Mandelbaumzweig, dessen Blüte bald aufgehen. Richtig, sagt er. Genauso wird alles in Erfüllung gehen, was ich ankündige. Dafür sorge ich. Und dieses Wunder, dass Israel heute dort ist, wo es ursprünglich herkam, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass Gott dabei ist, seine Prophetien zu erfüllen und seine Zusagen auch wahrzumachen. Ich gehe ein Stück weiter, geistliche Tiefe. Der geschlagene Leuchter. Ich habe gesagt, nicht gegossen, sondern geschlagen. Das hat eine Bedeutung. Und ich habe gesagt, ist ein Text aus Jesaja 53,5 lesen, also in diesem Vers, wo es heißt, er wurde um unserer Missetaten willen zerschlagen. Aber ich habe mir gedacht, weil dieser Text so besonders, so beeindruckend ist im Blick auf das, was die Bibel schon im Jesaja auf Jesus hin gesagt haben, habe ich darum gebeten, dass wir diesen Text jetzt mal hören. Kommst du nach vorne?
Jesaja 53, die Verse 1 bis 12. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt: Mein Diener kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Amen.
Vielen herzlichen Dank, das hast du schön gemacht. Dankeschön. Wunderschöner Text, oder? Kann man das besser zusammenfassen, was Jesus für uns getan hat, als in diesen Versen? Glaube nicht. Jesus hat diese Schläge für uns ertragen, für uns, für dich und mich, für dich und die für dich und für mich gedacht waren und die Schuld auf sich genommen. Meine und auch deine Schuld, die gegen uns gerichtet war. Deswegen finde ich diesen Vers im Kolosserbrief so beeindruckend, wo es heißt, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt, somit auf ewig und für immer vernichtet. Der Schuldschein ist zerrissen. Du und ich, wir sind frei. Freigesprochen. Das ist sowas von beeindruckend, so genial. Und diese Botschaft muss in die Welt, oder? Ja, dass wir freigesprochen sind. Und ich habe mir gedacht, auch heute Morgen, weil es auch prophetisch und auch seelsorgerlich hier rüberkam, der Satan ist der Verkläger der Brüder. Was tut er? Uns anklagen. Und ich denke, wir haben jeder von uns, ich gehe davon aus, begriffen, dass wir eigentlich befreit sind, erlöst sind. Und trotzdem gelingt es ihm, in seinen Machenschaften uns immer wieder da hineinzubringen, dass wir in Selbstverdammnis, in Selbstverwürfen und in Selbstzweifeln hineinkommen und es eigentlich zulassen, dass er mit seinen Anklagen rankommt und uns verklagt. Aber der Schuldschein ist zerrissen. Du und ich, wir sind frei. Freigesprochen. Das ist gültige Wahrheit. Und das ist das, was wir in Anspruch nehmen. Wir haben freien Zugang zum Vater. Ja, das ist uns versprochen. Und weil Jesus lebt, leben auch wir. Und dürfen in diesem Licht auch von Gemeinschaften, von Beziehung zu ihm leben. Das ist so ein Privileg. Ich weiß nicht, ob ihr das, manchmal bin ich sehr euphorisch, da muss ich zugeben, und ich habe dann ein Gefühl in mir und denke mir, das möchte ich gerne übertragen. Und was ich an Begeisterung und an Leidenschaft da empfinde, ich denke, was für eine gewaltige Sache ist da geschehen, was für eine gewaltige Botschaft steht da dahinter. Und die möchte uns ins Herz gepflanzt sein, damit wir es aus der Tiefe verstehen können. Okay. Ein weiteres Bild, das wir da finden, ist das Öl, der Heilige Geist. Das Öl war die Brennsubstanz, ohne Öl kein Licht. Die Priester hatten die Aufgabe, täglich das Öl entsprechend nachzufüllen. Und dieses Öl musste durchgehend brennen, das heißt ohne Pause, ohne dass es irgendwann mal ausgeht oder so. Und das ist ein Symbol für den Heiligen Geist, der das Licht lebendig in uns am Brennen hält. Er, der in uns wohnt, ist das Licht, das uns am Brennen hält. Manchmal heller und manchmal etwas weniger hell. Lass uns ehrlich sein, ist doch so, oder? Mal sind wir Feuer und Flamme und mal sind wir weniger Feuer und Flamme. Ja. Das ist tatsächlich so. Und das Schöne ist, dass wir dann, wenn wir weniger Feuer und Flamme haben, dass wir dann wirklich sagen können, zu Gott gehen können, sagen, Herr, erwecke mich neu. Wirke neu in mir, was ich nicht wirken kann, nämlich dieses Brennen kann ich ja nicht wirken. Alles, was ist, aus mir kommt, ist Religiosität. Wenn ich etwas versuche, in mir geistlich zu erschaffen, dann ist das nur religiöses Werk. Aber ich kann Jesus in mir, den Heiligen Geist in mir bitten, dass er dieses Werk wieder neu anfacht, dass es brennen möge und dass es lebendig wird. Denn ohne Heiligen Geist gibt es kein geistiges Leben. Das ist Fakt. Ohne Heiligen Geist kein geistiges Leben. Steht schon in Sacharja 4, Vers 6, da heißt es, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Und daran hat sich nichts geändert, bis heute nicht. Hat sich nichts geändert. Der Geist, der in uns wohnt, möchte uns in eine lebendige Beziehung zu Jesus führen und er möchte, dass eine brennende, eine leidenschaftliche Beziehung ist. Und gerade wenn wir sagen, wir leben, und ich habe eine gute Freundin, die davon überzeugt ist, dass wir leben in der Zeit leben, wo Jesus wiederkommt und wir ihm begegnen werden. Davon ist sie fest überzeugt. Ich weiß es nicht. Aber ich bin beeindruckt von ihr, weil es sie am Brennen hält. Weil sie sagt, ich muss vorbereitet sein. Ich muss, wenn er wiederkommt. Ja, müssen wir sowieso. Egal, ob wir entrückt werden oder ob wir eines Tages hier von dieser Erde genommen werden, vorbereitet müssen wir auf jeden Fall sein. Und dieser Geist Gottes, der in uns wohnt, der mit hat einfach eine tiefe Sehnsucht danach, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das ist diese große Herausforderung, ich gehe auch gleich nochmal darauf ein, in dieser Gemeinschaft zu leben. Wenn wir unser ganz praktisches Leben anschauen und sehen, wie viel Zeit haben wir dann tatsächlich mit Gott und wie viel Kampf es bedeutet, wirklich auch mit Gott in diese nähere Tiefe zu kommen, ganz schön herausfordernd. Dieses tägliche Nachfüllen und Reinigen gehörte zu den Aufgaben des Priesters. Er musste zwei Dinge tun, eben wie gesagt, er müsste das Öl nachfüllen und er musste den Ruß entfernen. Das war eine zweite Aufgabe. Und das ist ein Bild für diese tägliche Erneuerung, die geschehen muss. Der Ruß steht für die Schlacke in unserem Leben, für all das, was unser Leben schwer macht, das uns belastet. Schuld, Sorgen, Enttäuschung, Bitterkeit und so weiter. Können wahrscheinlich ganz, ganz viele Sachen aufzählen. Jeder etwas anderes in seinem Leben, was ihm Mühe macht und was Schlacke ist in seinem Leben. Und was macht diese Schlacke? Wenn man sie nicht wegmacht, was passiert dann? Das Öl geht aus. Das Feuer geht aus. Selbst wenn das Öl da wäre, geht das Feuer aus. Weil es wichtig ist, diese Schlacke eben zu reinigen, also den Docht zu reinigen und zu beschneiden, damit das Öl weiter brennen kann. Und das ist auch ein Bild, das finden wir an einer anderen Stelle in Johannes 15, wo es heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer an mir bleibt, viel Frucht, bringt viel Frucht. Und in diesem Zusammenhang steht eben, dass jede Frucht, die an ihm ist, wird auch beschnitten werden. Und beschnitten sein tut immer weh, oder? Kann unangenehm sein. Ist aber nötig, weil ohne Beschneidung würdest du keine Frucht bringen. Dieses Beschneiden, habe ich mir sagen lassen, ist, dass diese Geiztriebe beschnitten werden. Das sind die Triebe, die da sind, aber keine Frucht tragen. Und Jesus sagt, alle Triebe, die nicht Frucht tragen, werden beschnitten, werden abgeschnitten werden. Und dieses Reinigen ist nötig, das wissen wir. Wenn es nicht passiert, dann tragen wir etwas mit uns herum, was uns immer wieder belastet, was wie so ein Dorn im Fleisch ist, ja, das immer wieder da ist, immer wieder uns erinnert. Ich hatte jetzt vor gar nicht so langer Zeit einen Konflikt. Wenn man einen Konflikt hat, was passiert dann? Das kriegen wir locker unter die Füße. Gar nicht. Immer wieder ist der im Kopf. Und immer wieder ist es eine innere Auseinandersetzung, die wir haben. Immer wieder setzen wir uns mit dem Thema auseinander. Was ist die Lösung dieses inneren Konflikts? Wir müssen ihn lösen. Wir müssen das Gespräch suchen und sehen, dass wir das geklärt bekommen, sofern es an uns liegt. Manchmal gibt es ja auch Konflikte, die sind dann nicht zu lösen, weil der andere gar nicht dazu bereit ist. Aber was an uns liegt, müssen wir sehen, dass wir rein sind, damit wir unbefangen sind, damit wir frei werden können. Das ist wichtig. Es geht tatsächlich um diesen geistlichen Ölwechsel, das Ablegen und Anziehen, dass wir den alten Mensch mit seinen Handlungen und Taten ablegen und den neuen Menschen anziehen, der einen anderen Lebensstil hat. Als Christen leben wir einen anderen Lebensstil. Amen. Das könnte begeisternder sein. Wir leben doch einen anderen Lebensstil, oder? Okay. Ich will nur sicher gehen, dass ich in der richtigen... Alles klar. Und das erinnert uns auch an die 10 Jungfrauen, die immer genug Öl bei sich tragen müssen. Auch das ist etwas, woran wir erinnert werden. Ich bin jetzt hier bei dem Punkt Übertragung Licht im Alltag. Ich habe das Ganze mal genannt Gefahr des geistlichen Alzheimer, des Vergessens. Und ich möchte mal damit anfangen, dass es Verheißungen und Zusagen, Versprechen Gottes an dich gegeben hat. Und die du von ihm, die ich von ihm bekommen habe. Und wie gehen wir damit um? Ich ertappe mich tatsächlich da, dass ich so manche Verheißung tatsächlich für mein Leben vergessen habe. Und es gibt Verheißungen, da werde ich dran erinnert. Unlängst kam eine gute Freundin und sagte mir, erinnerst du dich noch, dass Gott dir zugesagt hat? Und ich sagte, nö. Aber gut, dass du es sagst. Und das Beste ist immer aufzuschreiben, damit man es wirklich auch für sich behält. Aber auch nicht nur die Verheißung, die Gott eingegeben hat, sondern auch die Verheißung, die wir oder die Versprechen, die wir Gott gegeben haben. Auch wir haben Gott so manches Versprechen gegeben, wo er sagt, hey, wie sieht's aus mit deinen Versprechungen? Du hast gesagt. Und Gott erinnert uns daran durch seinen Heiligen Geist. Es ist so schnell dabei, wir sind so schnell dabei, dass wir vergessen, dass es verblasst. Und wir brauchen dann tatsächlich auch die Erinnerung des Heiligen Geistes. Und Gott macht das nie vorwurfsvoll. Gott macht aber es immer wieder deutlich, dass wir dranbleiben müssen. Und eine Sache ist auch, wie schnell vergessen wir, was Gott uns Gutes getan hat. Und wisst ihr, wo es mir am meisten auffällt? Wenn dann der Walter zum Beispiel sagt, und lass uns doch mal ein Zeugnis erzählen von dieser Woche. Und eine seltsame Stille ist plötzlich im Gottesdienst. Zu Hause habt ihr noch drüber gesprochen, was ihr mit Gott erlebt habt oder was ich auch mit Gott erlebt habe. Und dann sagen wir es nicht weit, hey, das ist wichtig. Ich habe gemerkt, ich habe das mal vor einigen Jahren in Bad Nauheim gemacht, ich habe einen reinen Zeugnisgottesdienst gemacht, ganz spontan. Ich habe keine Predigt, sondern gesagt, jetzt machen wir nur einen Gottesdienst, wo ihr erzählt, was ihr mit Gott erlebt habt. Es war einer der schönsten Gottesdienste, die ich je erlebt habe. Glaubt ihr das? Einfach, weil wir gesehen haben, Gott ist am Wirken an jedem Einzelnen von uns und er ist am Handeln. Und das ist etwas Wunderbares. Ja, ich glaube, jeder von uns hat jede Menge zu erzählen. Manchmal, ich weiß es nicht, vielleicht trauen wir uns nicht oder es ist uns vielleicht zu gering oder was auch immer. Kann gar nicht gering genug sein. Erzähl jeder Einzelne von dem, was er mit Gott erlebt hat. Das wird uns ermutigen. Das finde ich total wichtig. Und das ist auch deswegen so wichtig, weil wenn es mal nicht so gut läuft, und das gibt's ja scheinbar auch irgendwie unter Christen, ja, dann ist das Gejammer oft groß. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir dann manchmal in so eine Phase kommen, wo wir sagen, wo ist er denn, unser Gott? Wo ist er denn am Handeln? Dann haben wir auch geistliche Alzheimer vergessen. Ja. Und es ist wirklich die Strategie des Teufels, wirklich uns das Licht zu rauben oder zumindest dieses Licht zu dämpfen, damit wir Gott nicht mehr sehen. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ihr Lieben, ist, wenn wir unseren Blick von Jesus wegwenden auf die Umstände, auf die Probleme, auf Menschen, auf so was auch immer. Es ist so wichtig, dass wir wirklich lernen, in unserem geistlichen Leben auf Jesus zu schauen und den Blick von ihm nicht wenden. Unsere größte Herausforderung ist das. Genau. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Unglaube, negatives Denken, Reden, Angst, Stress, Überforderung, dass wir das dorthin bringen, wo es hingehört, ans Kreuz. Und stattdessen aus dem Überfluss leben. Ich habe jetzt, wie gesagt, den Psalm 23 vor einiger Zeit gelesen und da heißt es, er bereitet uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Wow, das ist Altes Testament übrigens. Und er sagt, Gott, hier ist mein Tisch, der ist gedeckt, komm her, bedien dich daran. Ja, es ist natürlich eine lebenslange Herausforderung, geistiges Leben auch umzusetzen. Das stimmt. Ja, da wird niemand irgendwann fertig sein. Ja, wenn das jemand behauptet, dass er irgendwann fertig ist, dann glaubt ihm nicht. Das stimmt nicht. Wenn wir fertig sind, dann sind wir auch schon auf dem Weg in den Himmel. Ja, das ist dann berechtigt. Aber ansonsten sind wir nicht fertig, weil Gott immer wieder am Erben arbeiten ist bei uns. Ich komme so zum Finale, praktische Anwendung. Dieses Zitat von Peter Strauch, das fand ich sehr stark. Die entscheidende Frage für einen Christen lautet nicht, habe ich den Heiligen Geist, sondern hat der Heilige Geist mich? Hat der Heilige Geist mich? Kann er mich führen? Kann er mich leiten? Kann er mich gebrauchen? Kann er zu mir reden? Kann er durch mich wirken? Hat der Heilige Geist mich? Das ist die Herausforderung. Und wenn ich jetzt hier einige Fragen zur Reflexion stelle, und das kann vielleicht so manches auch vielleicht etwas unangenehm sein, aber ich sage das immer unter dem Aspekt, dass wir unter der Gnade stehen und dass Jesus Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist und er das Wollen, aber auch das Vollbringen schenkt. Aber ich finde das wichtig, dass wir uns auch manchmal bewusst Fragen stellen, weil es Standortbestimmungen sind, wo wir stehen. Und ich finde es wichtig, dass wir da ehrlich sind, auch zu einem mir selber, am allerwichtigsten. Dann wäre eine Frage zum Beispiel, habe ich mein Leben für Gott bzw. für Jesus geöffnet oder versuche ich ihn zu kontrollieren? Versuche ich den Heiligen Geist zu kontrollieren oder, wie gerade gesagt, hat der Heilige Geist mich? Wisst ihr, der Unterschied ist, wenn ich versuche, Gott zu kontrollieren, wird es zur Religiosität. Und das ist gar nicht so wenig im Reich Gottes, dass wir zu religiösen Handlungen dann kommen. Und das bringt nichts. Das hat keine Zukunft. Zweite Frage ist, und das ist auch herausfordernd, bin ich eine Lichtquelle für meine Umgebung oder verdunkle ich sie? Bin ich wirklich Licht in meiner Umgebung? Merken die Menschen, wenn ich da bin, geht die Sonne auf. Eine ganz ehrlich wichtige Frage ist, bin ich bereit, mich von meinem Ruß zu trennen? Jesus sagt, dass ich gereinigt und beschnitten werden muss. Bin ich bereit, diese Dinge auch, wie auch immer sie nennen, wirklich loszulassen und ans Kreuz zu bringen? Denn dort gehören sie hin, an dieses Kreuz, das symbolisch hier hängt. Dort gehört es hin. Alles, was uns belastet, gehört dorthin. Führe ich ein Leben, wo Buße und Umkehr zu meiner Grundhaltung gehört? Ich habe unlängst einen Menschen getroffen oder von einem Menschen gehört, wo er gesagt hat, ich glaube, ich habe den noch nie gehört, dass er sich für irgendwas entschuldigt hat. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber allein die Vorstellung, dann hat ein Mensch irgendwie keine Selbsterkenntnis, wenn das wirklich da ist. Ich glaube, es ist total wichtig, dass ich eine Haltung der Buße und Umkehr habe, weil ich in meinem Leben versage. Und deswegen brauche ich auch diese Haltung der Umkehr und der Buße, damit ich mich immer wieder neu mit Gott und bei Gott einordne und einorde. Habe ich frisches Öl oder leibe ich nur aus der Vergangenheit, aus der Erfahrung der Vergangenheit? Ja? Erzähle ich von dem, wie es vor 20 Jahren am besten war? Oder lebe ich von den Erfahrungen, die ich heute habe, die heute sind? Das ist wichtig. Und wo brauche ich heute frisches Öl, neue Freude, neue Kraft, neue Klarheit? Und dann darf ich damit zu Gott gehen und darf ihn bitten, füll mich neu. Glaubt ihr, dass Gott gerne füllt? Ich glaube, ja. Die Frage ist, womit fülle ich denn mein Öl? Ich habe jetzt zwar ein paar Dinge stehen, aber ich wollte eine Andacht, die mich sehr angesprochen hat, die Inge sehr angesprochen hat, die mir vorgelesen hat, euch mal vorlesen lassen, weil ich fand die richtig klasse. Georg, kannst du, Inge, kurz?
Ja, das ist eine Andacht von Deborah Rußkranz. Es bedarf keines hochtheologischen Abschlusses, um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass immer, aber wirklich immer etwas dazwischen kommt, sobald wir uns dafür entscheiden, Zeit mit Gott zu verbringen. Nicht wahr? Und nicht nur deswegen steht in der Bibel: Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Matthäus 6, Vers 6. Ich möchte den Vers gerne für dich auseinandernehmen. Geh in dein Zimmer. Das bedeutet, dass du bewusst an einen Ort gehen sollst, der dich von allem anderen, dem Lärm und den Ablenkungen trennt. Auch um dein Unterbewusstsein dadurch bewusst zu machen: Es ist wieder soweit. Wir öffnen uns für das, was Gott sagen möchte. Schließ die Tür. Hiermit setzt du ein Zeichen. Es kommt hier nichts anderes außer dem, was Gott mir sagen möchte, rein. Ich schließe die Tür für die Ablenkungen jeder Art, ob WhatsApp oder andere Termine. Ich schließe die Tür dafür und bin ganz da. Bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Gerade wenn du dich unverstanden und einsam fühlst, wirst du Gottes Gegenwart im Verborgenen, also dort, wo du dich ungesehen fühlst, auf mächtige Art und Weise erleben. Und das Beste kommt zum Schluss. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Er sieht dich nicht nur im Verborgenen. Nein, er wird dich auch noch dafür belohnen, dass du nicht weiter Trübsal geblasen hast, sondern bewusst die Türe geschlossen und ihn gesucht hast. Sondern er wird dich dafür belohnen, dass du deine vielen Termine hast stehen lassen und ihm deine Zeit geschenkt hat. Ja, er wird dich belohnen. Was für ein Geschenk, das Gott uns da macht. Zusätzlich zu dem, dass er überhaupt von uns hören möchte und uns seine Zeit schenken möchte. Er möchte dich dafür belohnen. Hinter verschlossenen Türen wird Gott dein Herz öffnen. Worauf wartest du noch? Geh in dein Zimmer, schließ die Tür, bete und erlebe deine Belohnung.
Amen. Vielen Dank, Inge. Und danke nochmal, Georg. Ja. Das tägliche Gebet, unsere Grundnahrung. Immer die Frage der Perspektive. Und ich fand dieses Bild unglaublich schön. Gedacht habe, ja, weg von all den Ablenkungen, weg von all dem, was mich hindert, Gott ganz persönlich zu begegnen und innerlich zur Ruhe zu kommen. Das ist das, was uns heute wirklich fehlt. Wir leben in einer Gesellschaft, die so lärmend ist, so laut ist und so einfordernd ist. Und es ist so wichtig, auch das Wort Gottes zu lesen. Das ist die Quelle, aus der ich lebe. Es lebe von jedem Wort, das aus seinem Mund hervorgeht. Und Wort Gottes ist das, was ich lesen und aufnehmen darf. Und das ermutigt mich. Ich lebe vom Lobpreis, von dem, dass ich es brauche, das im Gesang oder einfach im Wort, den Lobpreis Gottes hier zu haben. Und ich lebe aus der Gemeinschaft. Ich lebe aus dem Gottesdienst. Hier nehme ich etwas mit, aus dem, was ich hier habe, Lobpreis, Anbetung, Leitung, Predigt. Aber ich lebe so unglaublich viel aus der Gemeinschaft, aus diesen Gesprächen, die wir miteinander haben. Da nehme ich so unglaublich viel mit. Und du doch wahrscheinlich auch, ja. Wir brauchen Gemeinschaft. Und was versucht der Feind? Uns von Gemeinschaft zu trennen. Das ist eine Strategie, wie von allen geistlichen Dingen. Lass es nicht zu. Das ist so wichtig, dass wir da miteinander leben. Amen.